Herzlich willkommen beim Changemaker Podcast, präsentiert von der Reformierten Gemeinde in Lübeck. Heute mit Lisa und
Imke.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Changemaker Lübeck. Heute haben wir Martin Dorn zu Gast. Martin hat bei uns in der Kirche die Bibliothek digitalisiert und möchte uns darüber heute ein bisschen was erzählen. Ja, Martin, du hast jetzt ganz viele oder ja viele Jahre dich mit der Bibliothek beschäftigt und das vieles auch ehrenamtlich. Wie kam es dazu, dass du damit angefangen hast?
Ja, als wir 2004 nach Lübeck gezogen sind, gab es hin und wieder Anfragen über Bücher in der Bibliothek, ob man dies oder jenes Werk benutzen durfte, oder allgemeine Fragen über den Bestand. Was steht in der Bibliothek überhaupt? Einmal, als ich zum Oberseminar nach Münster gefahren bin, habe ich unseren Katalog mitgenommen, weil sich eine Historikerin dort Einblick in unseren Bestand verschaffen wollte. Aber in den letzten Jahren, es war auffallend, entfielen solche Anfragen. Und es ist klar, was für ein Begründungszusammenhang vorhanden war. Das Zeitalter der Digitalisierung hat das Bibliothekswesen erreicht. Analoge Kataloge, wie wir sie hatten, verschwanden von der Bildfläche. Ich weiß von mindestens einer Bibliothek, die unsere Kartei, die dort stand, einfach entsorgt hat, ohne Ersatz. Aus der Sicht der nächsten Generation existierte unsere Bibliothek einfach nicht, war nicht mehr. So bin ich auf die Idee gekommen, einen Digitalkatalog herzustellen, damit der Bestand der Sammlung für Interessierte wieder sichtbar wird.
Okay, und ja, was hat dich so persönlich daran gereizt, so viel Zeit in diese Arbeit zu investieren?
Ich war sehr jung und ich hatte mich sehr früh für die Frage nach der Beziehung zwischen der modernen, kritischen, wissenschaftlichen Sicht der Welt und dem christlichen Glauben interessiert. Ausgangspunkt dieser Frage für moderne Menschen war die Zeit der Aufklärung im 18. Jahrhundert. Und hier mit dieser Bibliothek sehen wir ein frühes Beispiel für jemanden, der sich für diese Frage interessiert hat, Pastor Otto Friedrich Butendach. Im Verlauf der Jahre ist mein Respekt vor diesem Mann stets gewachsen. Er hat sich der Frage, die mich so lange beschäftigt hat, schon im 18. Jahrhundert schonungslos gestellt.
Ja, und wenn du hier so gearbeitet hast in der Bibliothek, gab es einen Moment, wo du gedacht hast, wow, jetzt habe ich richtig einen Schatz gefunden?
Ja, manchmal traute ich meine Augen nicht, als ich gesehen habe, was in der Hand hatte. Zum Beispiel die gesammelten Werke von Konfuzius, von Jesuiten ins Lateinische übersetzt. Was macht ein kalvinistischer Pastor aus dem 18. Jahrhundert mit einer solchen Ausgabe eines heidnischen Philosophen und ausgerechnet von Katholiken herausgegeben? Das könnte man Offenheit nennen.
Das stimmt, ja. Okay, jetzt hast du auch gerade schon mal Otto Friedrich Butendach erwähnt. Wer war denn das eigentlich und warum ist der so wichtig hier für die reformierte Gemeinde in Lübeck?
Ja, Butendach fing an 1762 als Pastor hier in der Gemeinde und dann hat gedient bis zu seinem Tod 1798. Er war auf vielfacher Weise bedeutend für die Gemeinde. Ja, ganz offensichtlich, als Junggeselle hat er sein ganzes Geld in Bücher investiert. Die Bibliothek, die er uns hinterlassen hat, prägt die Gemeinde bis heute. Aber man darf nicht vergessen, dass die Reformierten eine Außenseiterrolle in der Gesellschaft des 18. Jahrhunderts in Lübeck gespielt haben. Das Recht, ihren Glauben auszuleben, war stark eingeschränkt. Sie dürften nicht einmal ihre Gottesdienste in der Innenstadt feiern. So ist es von Bedeutung, dass sich Butendach in den sozialen Einrichtungen der Stadt engagiert hat. Er gehörte zum Beispiel zu den Gründungsmitgliedern der Gemeinnützigen. So konnte er die Stadt nach und nach für die Reformierten öffnen.
Okay. Ja, und dann sein Nachfolger Johannes Geibel, was hat der irgendwie mit der Bücherei oder mit der Bibliothek zu tun? Hat er irgendwas hinzugefügt oder verändert?
Ja, das ist auch interessant, weil Geibel überschattet alles praktisch. War ein so großer Name hier in Lübeck. Geibel hat den Pietismus in Lübeck eingeführt. Und zu Beginn des 19. Jahrhunderts war er der herausragende Prediger Norddeutschlands schlechthin. Seine Gottesdienste waren überlaufen, alle Welt ging zu Geibel. Die Tragweite seines Wirkens in der Stadt und weit darüber hinaus kann man nicht überschätzen. Durch ihn waren die Reformierten in der Stadt zunehmend etabliert und durften in den 1820er Jahren, also nach der französischen Besatzung, eine neue Kirche in der Königstraße bauen. So war Geibel in intensiven Austausch mit den Gelehrten seiner Zeit. Hier ist vor allem seine enge Freundschaft mit dem Philosophen Friedrich Schleiermacher hervorzuheben. Und in seiner Zeit hat die Gemeinde die Büchersammlung etwas erweitert. Und für mich war besonders interessant, dass Butendachs Praxis, Fragen von allen Seiten zu durchleuchten, fortgesetzt wurde. So kann Werke aus dieser Zeit von Religionskritikern finden, auch von einem flammenden Atheisten wie Bruno Bauer. Und das, obwohl Geibel selber ein Vertreter des Pietismus war. Und es war vielleicht diese Offenheit eines Pietisten, die Schleiermacher interessiert hat. Also es gab einen intensiven Briefaustausch mit denen und Schleiermacher und Geibel haben sich gegenseitig innigster Freund genannt. Also.
Okay, spannend, ja. Toll. Okay, und wenn wir uns jetzt hier so die Sammlung in unserer Bibliothek angucken, welche Themen und Bücher hat Butendach so am liebsten gesammelt und was verrät das so über ihn als Mensch und Theologe?
Ja, als Theologe, klar, hauptsächlich Werke im Bereich Bibelauslegung, Kirchengeschichte, Theologie und so weiter. Aber als ein Anhänger der Aufklärung hat er auch aus vielen anderen Bereichen gesammelt. Allgemeine Geschichte, Geographie, Reiseberichte, Religionsgeschichte, Naturwissenschaften, Philosophie und viel mehr. Und dann, was auch besonders prägend ist, ich habe im mittleren Raum gefunden, Enzyklopädien. Also das 18. Jahrhundert war das Zeitalter, wo man die Lexika entworfen hat, die Enzyklopädien. Und das hat dann... das wird auch hier in dieser Bibliothek widerspiegelt. Die Franzosen waren die Ersten und er hat eines von diesen französischen Enzyklopädien auch gesammelt. Riesige Sammlung. Ja. Und das deutet alles auf einen sehr wissbegierigen Mann.
Okay. Und du, Martin, hast jetzt jedes von diesen 5000 Büchern, die hier stehen, in die Hand genommen. Gab es irgendwas, was dich besonders überrascht oder begeistert hat?
Ja, es gab also vieles. Also ich habe vor vielen Jahren das Werk von dem Professor für Geschichtsprofessor Columbia University, Peter G. gelesen, über die Aufklärung. Das war eine Art Standardwerk über die Zeit der Aufklärung. Und es war schon spannend, Bücher von Autoren in der Hand zu nehmen, von denen man bis dahin nur gelesen hat. Aber zur Zeit von Butendach lebten sie noch. Und seine Bibliothek war zum Teil dann brandaktuell. Und das Werk, das die modernen Geschichtswissenschaften am meisten geprägt hat, war ein Werk von Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire. Dieses Werk war ausschlaggebend unter anderem für die Arbeit des größten deutschen Historikers überhaupt, Edward Mommsen, auch aus Schleswig-Holstein.
Ah, ja, okay. Ja.
Das Werk ist mehrbändig und Buddendach hat mehrere Bände aus der zweiten Auflage gekauft. Und als ich diese Bände katalogisiert habe, schoss es mir durch den Kopf, dass Gibbon noch quick lebendig war, als diese Ausgabe erschien. Da muss ich zugeben, entstand ein Gefühl der Ehrfurcht.
Ja, das glaube ich. Ja. Ah ja, genau. Und dann gibt es hier in der Bibliothek ein ganz besonderes Stück, die durchgeschossene Bibel. Kannst du uns darüber was erzählen und warum die so besonders ist?
Buddendach ließ eine Lutherbibel auseinandernehmen und ein großes Blatt Papier zwischen jeder Seite einbinden. So war die Bibel mit diesen Blättern durchschossen. Die blanken Seiten erlaubten Buddendach, Notizen über die jeweiligen Stellen in der Bibel aufzuschreiben, die man heute gut lesen kann. So kann man seine Gedanken zu den Bibelstellen gut nachvollziehen. Und besonders interessant ist die Tatsache, dass in diesen Notizen ein Verweis auf ein Werk in der Bibliothek mit Seitenzahl zu vernehmen ist, sehr oft. So kann man seine Arbeitsschritte gut nachvollziehen.
Ah, okay, ja, spannend. Und ja, gibt es irgendwie Spuren der Lübecker Geschichte oder der Aufklärung, die man hier in den Büchern gut nachvollziehen kann?
An der Stelle bin ich überfragt.
Okay.
In meiner Arbeit bin ich schon fröhlich über die Oberflächlich geschwommen.
Ja.
Reine Katalogisierungsarbeit und hofft man, dass sich eines Tages irgendwelche Forscher an die Arbeit begeben. Das ist der Sinn der Sache.
Okay, also falls jemand zuhört, der sich damit beschäftigen möchte, darf sich gerne melden.
Ja.
Okay, und dann, ja, vielleicht magst du uns ein bisschen darüber erzählen, wie das so mit der Digitalisierung ablief. Was hast du da gemacht? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wir hatten Kontakt mit der Universität Kiel aufgenommen und ein Mitarbeiter der Universitätsbibliothek, Dr. Christ, hat mir eine Tabelle vorbereitet. Dann konnte ich die Daten zu jedem Buch an der richtigen Stelle eingeben. Autor, Titel, Standortnummer, Link zu den Daten im Zentralverzeichnis im Internet zum Beispiel, Link zu Digitalisaten, also Scans im Internet. So habe ich jedes Buch in der Hand gehabt und es mit dem Zentralverzeichnis verglichen und die Daten aus dem Zentralverzeichnis kopiert und in die Tabelle eingegeben. Und dann hin und wieder gab es Werke, die nirgendwo verzeichnet sind, einige Unikate. Dann musste ich alles per Hand eingeben und im Internet suchen, ob es irgendwo Daten zum Werk gibt. Aber das war die Hauptsache. Dann hat man praktisch alles in einer Reihe auf dieser Tabelle.
Ja, ja. Wahnsinn, so viel Arbeit. Ja, und was heißt es jetzt konkret, dass die Bibliothek digital vorliegt? Wer kann das jetzt nutzen und wie vor allen Dingen?
Ja, der Katalog existiert jetzt als PDF. Direkten Zugang kann man über die Webseite der Gemeinde bekommen. Also man muss dort sich anmelden. Und demnächst werden die Daten hoffentlich auch über die Uni Kiel zu bekommen sein. Spannend an dieser Geschichte ist die Tatsache, dass viele Bücher, wie ich gesagt habe, als digitale Saate vorliegen, also Scans. Wenn man einen Link im PDF anklickt, wird man zum gescannten Buch im Internet geführt. Und so kann man theoretisch in der Buddendach-Bibliothek forschen, ohne nach Lübeck reisen zu müssen.
Das ist ja toll. Schön. Das ist super. Was meinst du, wenn du jetzt sagst, die Bibliothek ist offen für Forschung, welche Fragen könnten denn Studierende und Wissenschaftler noch erforschen? Was ist noch so offen?
Ja, die Bibliothek wirft sehr viele Fragen auf. Vor allem, aber ganz wichtig, die Bibliothek zeigt den Stand des Wissens, als Buddendach und Geibel gelebt haben. Zum Beispiel diese Enzyklopädien-Sammlungen. Dann hat man den Stand des Wissens. Wenn man sich fragt, was konnte ein Privatgelehrter am Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts überhaupt wissen, zeigt diese Bibliothek genau das. Und dann gibt es die Frage, ob wir etwas über die Geschichte Lübecks erfahren können. Die Manuskripten der Bibliotheken von Butendach und Geibel sind vorhanden, schon als Zeugnisse von Predigten aus der Predigern aus den Aufklärung und dem Pietismus und die wären sehr schön zu bearbeiten, weil das sind praktisch, man kann in diese Manuskripte eintauchen und man sieht, wie ein Aufklärungstheologe bzw. ein pietistischer Theologe aus der Zeit gearbeitet hat und dann auch darüber hinaus, was man kann man aus der Zeitgeschichte erfahren. Und dann es liegen auch andere Manuskripte vor, bei denen das Atem stockt. Die Mitschrift einer Semestervorlesung über Ethik von Friedrich Schleiermacher oder Mitschriften von Seminaren bei dem berühmten Neutestamentler Griesbach. An Forschungsmöglichkeiten mangelt es hier nicht.
Das stimmt, ja. Okay. Warum ist das so wichtig, dass dieser Schatz hier nicht nur bewahrt wird, sondern auch neu zugänglich gemacht wird?
Ja, neben den schon besprochenen historischen Fragen finde ich es wichtiger denn je, dass wir uns die Frage nach der Beziehung zwischen Aufklärung und Glaube stellen. Jürgen Habermas hat dies in seinem Spätwerk, habe ich neulich gelesen, auch eine Geschichte der Philosophie eindringlich gemacht. Mit dem Säkularisierungsvorgang und den Problemen, die mit den sozialen Medien entstanden sind, werden wir mit der Herausforderung konfrontiert, dass beide wegbrechen, Kritikfähigkeit und Glaubensprinzipien. Man hat verlernt, Fragen eingehend kritisch zu bearbeiten, aufgrund von Prinzipien, die formulieren, was uns unbedingt angeht, unser Glaube. Butendach und Geibel zeigen, wie das gehen kann. Und das bekommt man hier in dieser Bibliothek zu sehen. Also,
Okay. Und welche Rolle spielt die Bibliothek für die Stadt Lübeck und unsere Gemeinde?
Ja, die Forschung an der Geschichte der Stadt habe ich schon vorhin erwähnt. Also wer weiß, was man finden kann in den Predigten. Man muss auch aber immer wieder die Tragweite dieser Bibliothek für die Kirchengemeinde unterstreichen. Sie ist ein Stück Identität der Gemeinde. Wenn wir als Gemeinde in der Bibliothek sitzen, sind wir automatisch mit unserer Vergangenheit verbunden. Sie ist physisch präsent. Das prägt uns. Gleichzeitig, während wir von der Vergangenheit umgeben sind, werden aktuelle Probleme und Ereignisse in der Bibliothek diskutiert. So wird Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft teils physisch miteinander verbunden. Lebendige Geschichte oder beziehungsweise Geschichte, die noch lebt. Und das ist spannend.
Das stimmt. Ja, weil wir nach dem Gottesdienst immer hier unseren Kaffee trinken und Kekse essen.
Und das Nebeneinander von Aufklärung und Glaube, also das, die Gemeinde ist von beiden Seiten geprägt. Und das ist auch diese Bibliothek, also prägt die Gemeinde und umgekehrt. Das ist, das bleibt lebendig, diese Prägung.
Ja. Gibt es irgendeinen Fund, den du gemacht hast, der dir besonders ans Herz gewachsen ist?
Ja. Als Amerikaner habe ich zwei Werke von dem Revolutionär Thomas Paine gefunden, ins Deutsch übersetzt. Also das war sehr spannend, weil Thomas Paine, die Engländer hat ein Kopfgeld auf ihn gesetzt. Die wollten ihn unbedingt haben. Und er konnte nicht in den USA bleiben, weil er sich zu kritisch über George Washington geäußert hatte. Und dann ist er dann nach Frankreich übergesiedelt, aber dann konnte er nicht in die USA zurück, selbst nachdem George Washington außer Amt war, dann, weil ja, die Engländer lauerten und die wollten ihn haben. Aber er hat tatsächlich seine Werke in die europäischen Sprachen damals übersetzen lassen Unter anderem hat praktisch das Zeitalter der Aufklärung zusammengefasst in seinem Buch The Age of Reason. Und dann, das wurde ins Deutsche übersetzt als das Zeitalter der Vernunft. Und das hat man hier in dieser Bibliothek. Und was spannend ist, ist, dass bei diesen Büchern von Thomas Paine die Herkunft der Bücher wird verschleiert.
Ah, okay.
Weil er ein Revolutionär war.
Mhm.
Und dann an einem Buch steht da, es wurde die deutsche Übersetzung theoretisch in Paris veröffentlicht. Und dann in dem anderen Buch steht einfach veröffentlicht in Deutschland. Und die Gelehrten streiten sich, wo da diese Übersetzung tatsächlich stattgefunden hat und wo wurde das Buch veröffentlicht, diese Bücher veröffentlicht. Und man kam zu dem Schluss, die meisten sind einig, dass das tatsächlich hier in Lübeck stattgefunden hat.
Aha.
Und das würde erklären, warum die zwei Bücher hier bei Butendach vorliegen. Ja. Es ist trotzdem spannend, dass Butendach dann, Thomas Paine war Deist, Radikaldemokrat und Revolutionär und so weiter und Kopfgeld auf ihn gesetzt und so weiter. Und trotzdem hat Butendach seine Bücher hier in der Bibliothek stehen.
Ja.
Also das ist schon spannend.
Mutig, ja.
Ja.
Okay. Und wenn du dir was wünschen könntest, was sollte dann mit der Bibliothek in Zukunft gemacht werden oder weiterentwickelt werden?
Ich glaube, das ist schon hervorgegangen aus dem, was ich gesagt habe. Ich hoffe, dass die Leute, das sind mehrere Forschungsmöglichkeiten und ich hoffe, dass diese Forschung irgendwann mal betätigt wird. Also es gibt diese Manuskripte hier, die man hoffentlich irgendwann mal bearbeitet und dann auch diese allgemeinen Fragen über aktuell Wissen und Glaube und wie man das damals behandelt hat, aber auch das Faszinosum, was hat man im 18. Jahrhundert als Gelehrte überhaupt wissen können und was hat man mit seinem Wissen getan?
Mhm.
Und das ist, kann sehr lehrreich für uns heute sein.
Ja. Das stimmt, ja. Für dich ist die Zeit hier in Lübeck jetzt bald vorbei. Du und deine Frau, ihr geht in den Ruhestand. Was bedeutet das für dich, dass du das Projekt mit der Bibliothek noch abschließen konntest?
Also der ganze treffende Begriff ist Erleichterung.
Mhm.
Und es ist so, vor 21 Jahren, als wir nach Lübeck gezogen sind, haben Leute im Kirchenrat uns immer wieder ihre Sorge um die Bibliothek geäußert, über die Sicherheit der Bibliothek und wie das benutzt wird und so weiter. Aber vor allem, wenn man denkt, was passiert ist mit der Amalia-Bibliothek, mit dem Brand und so weiter, das spielte bei vielen im Kopf. Und jetzt, Katalogisierungsarbeit ist abgeschlossen und dann mit der Sicherung der Bücher in Vitrinen plus Bewegungsmelder plus Rauchmelder und so weiter, dann geht man in den Ruhestand und man sagt, also es ist zwar spät, aber wir haben es geschafft nach 21 Jahren, also diese Sorge der Gemeinde von damals, das aufzunehmen, zu bearbeiten und jetzt, wir haben das Projekt doch durchgekriegt.
Ja, richtig toll, wirklich.
Ja.
Eine Wahnsinnsarbeit. Und die letzte Frage zum Schluss. Wenn du ein Buch so symbolisch mitnehmen könntest in den Ruhestand, welches wäre das dann?
Ja, ich bin nach wie vor treuer und überzeugter Lutheraner.
Mhm.
Und ich war sehr erfreut, als ich in einem Einband gefunden habe, die Auseinandersetzung zwischen Erasmus von Rotterdam und Martin Luther über den freien oder unfreien Willen. Wir haben damals im Studium Luthers Werk über den unfreien Willen aus Lateinischen ins Deutsche übersetzt als Übung und dann auch den Text besprochen. Und der Dozent hat Passagen auch aus Erasmus gelesen zum Vergleichen. Und dann in diesem Einband hat man Erasmus Buch De Libero Arbitrio, also von Brian Willen. Luthers Antwort, De Servo Arbitrio, vom unfreien Willen. Und dann Erasmus, ganz scharfe, irritierte, verärgerte Antwort auf Luther. Alle drei Werke in einem Einband. Und das wäre schon als etwas, ja, das wäre das Werk, das ich mitnehmen würde, wenn ich die Wahl hätte.
Okay. Ja, zum Durcharbeiten dann ein bisschen.
Ja, und dann einfach mit einer Menge, also theologisch ist eine Menge in diesen Werken eingepacktes Wunder, wirklich theologisch sehr, sehr reichhaltig, aber gleichzeitig, wenn man Luther liest, man muss immer mit Humor lesen, weil der Mann sprudelte vor Humor und dann, das kommt raus in den Text ständig und okay. Das macht einfach Spaß, sein Latein zu lesen.
Ja? Okay, schön. Ja, dann sind wir schon am Ende jetzt mit unseren Fragen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir über die schöne Bibliothek sprechen konnten.
Ja.
Und vielen Dank, dass du dir die ganze Arbeit gemacht hast und das digitalisiert hast.
Ja, und danke schön für das Interview und hoffen wir, dass künftig die Bibliothek zur Geltung kommt, wie sie Geltung kommen sollte.
Ja, das finde ich auch. Vielen Dank.
Okay,
danke. Supi.